Wir gratulieren Günter Netzer, den größten Spieler in der Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach, herzlich zum 80. Geburtstag nachträglich. Leider wurde unserer legendären Nummer 10 kein Sieg geschenkt am Samstag. Borussia verliert gegen den VfB Stuttgart mit 1:3. Und wir haben leider mal wieder eine Außenverteidiger-Debatte unter anderem. Das alles gibt's jetzt im Pfostenbruch.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und willkommen zur Besprechung der Lage von Borussia Mönchengladbach nach der Niederlage gegen Stuttgart. Hier ist der Pfostenbruch. Hinterlasst gerne die 5 Sterne bei Spotify, bei Apple. Schreibt uns auch gerne eine Mail an info@pfostenbruch.de. Tut uns an der Stelle nochmal sehr leid für manche späte Antwort, aber wir kommen da fernab von Podcast, Arbeit, Alltag nicht immer ganz hinterher. Es wird aber früher oder später immer eine Antwort geben. An der Stelle auch bei Twitter sind wir natürlich weiterhin am Start und bei Instagram seit neuestem auch. Lasst gerne ein Abo da. Und an dieser Stelle würde ich sagen, genug der Vorrede. Ich bin Kevin und ich grüße an dieser Stelle Jonas, unseren Stadiongänger von gestern.
Ja, hi, schönen guten Abend.
Bevor wir starten mit der Analyse, vielleicht erstmal ein paar Worte zum Rahmen dieses Spiels. Es war ja durchaus ein würdiger Rahmen. Passenderweise hatte Borussia ein Heimspiel am 80. Geburtstag von Günter Netzer. Es wurde ein Sondertrikot rausgegeben, darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber erstmal so ganz generell vielleicht, wie waren so deine Gedanken gestern? Ich denke, es war ja ein Tag, an dem man unweigerlich an unsere legendäre 10 denken musste. Der Mann, der sich ja am Zürichsee und auf Sylt meistens ganz gut gehen lässt, hoffe weiterhin noch einige Jahre. Und das ist definitiv einer, vielleicht der legendärste Spieler von uns. Aber wie sind so deine Gedanken, wenn es um Günter Netzer geht?
Ich muss leider sagen, dass ich das allermeiste nur aus Erzählungen kenne oder aus Videos, da ich einfach viel zu jung bin für das Wirken von Günter Netzer bei Borussia auf dem Platz mit der legendären Fohlenelf. Ich kenne ihn vor allen Dingen als Experten in der Sportschau. Ich kenne ihn von Besuchen, wenn er denn mal dann im Borussia Park war. Man muss einfach sagen, egal was es da für Geschichten um seine Person gibt, sei es die Lovers Lane, das gegründete Fohlen Echo, wie er mit seinen Autos, die berühmten Bilder, die es gibt, die man immer gesehen hat. Wenn man das alles mal gleich noch daneben lässt, was ja abseits des Platzes passiert ist, aber auch dann sein Wirken auf dem Platz mit dem legendären Treffer, mit der Selbstanwechslung im DFB-Pokalfinale gegen Köln, wo Bonhoff diesen starken Pass gespielt hat und Netzer die dann reingehauen hat. Ich glaube, jeder, selbst der es damals nicht live erlebt hat, wird dieses Tor irgendwann mal gesehen haben. Man sieht anhand schon, dass es ein Günther-Maskottchen gibt, dass diese Person bis heute immer noch auf diesen Verein auswirkt, durch eben auch sein Wirken in den 70ern auf dem Spielfeld. Ich glaube, jeder, der irgendwie mit Borussia in Kontakt kommt, damit in Verbindung steht, weiß, wie wichtig Günter Netzer für Borussia, für diesen Verein, dass er heute auch ein Traditionsverein genannt werden darf, ist. Und ja, mit dem Ergebnis hat es nicht ganz funktioniert am Samstag. Aber so alles drumherum, da wird es vielleicht noch mal eingrätschen, glaube ich. Aber ansonsten mit allen anderen Punkten, wie noch die ganze Berichterstattung dann langsam anfing vor dem Spiel, hat man schon gemerkt, dass diese Person absolut Borussia Mönchengladbach ist.
Wenn man jetzt so eine größte aller Zeiten Debatte führen würde, dann würde wahrscheinlich jeder sich irgendwie auf den Namen Günter Netzer einigen können. Ich denke, es gibt natürlich gerade bei einem Verein mit einer so langen Geschichte wie der von Borussia Mönchengladbach und auch einer teils so erfolgreichen Geschichte etliche Namen, die irgendwie so in Frage kommen und die ihm gerade auch sportlich nahe kommen, mindestens. Wir haben natürlich einen Jupp Heynckes, einen Berti Vogts, einen Rainer Bonhoff, einen Alan Simonsen. Aber Günter Netzer steht für mich noch über allen anderen, weil er, Günter Netzer, war auch abseits des Platzes so der erste Fußball-Popstar. Das sagt man ja auch heute. Im Prinzip geht keine Eloge ohne genau diese Anekdoten. Ne? Du hast die Lovers Lane angesprochen. Du hast dann natürlich auch die Gründung des Fohlen-Echos berechtigterweise angesprochen. Aber auch seine Erscheinung mit diesen langen Haaren. Ich meine, heute sehen wir viel mehr Diversität beim Aussehen von Fußballern, als es damals der Fall war. Deswegen war das ja noch krasser in der damaligen Zeit. Und dann so sein Wirken abseits des Platzes hat ja dann auch mit dazu geführt, dass man ihn dann noch auf so ein höheres Sockel gehoben hat. Und dementsprechend, glaube ich, steht er so in dieser Legendenbewertung ganz knapp über dem Rest. Ganz knapp auch über einem Jupp Heynckes, dessen 80. Geburtstag, der wird im Mai begangen, rund um das Spiel Bayern gegen Gladbach, auch eine geile Ansetzung an dieser Stelle, ne? Aber ja, Günter Netzer so ein Müh über dem Rest und dann diese Zeit mit Gerhard Delling, ne, darf man auch nicht vergessen. Da hat er auch nochmal so an Kultfaktor einiges dazu gewonnen und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass er noch mehr Generationen begeistert hat, als die ihn sehen konnten. Also Günter Netzer haben wir zumindest ja dann noch eine Zeit lang wirklich sehr präsent wahrgenommen als Sidekick da bei den Länderspielen. Und danach wurde es dann aber auch komplett ruhig um ihn. Ne? Also er hat ja, glaube ich, mal gesagt, er ist einfach kein Fan mehr von Interviews, weil er alles schon mindestens einmal gesagt hat und ihn langweilen so Wiederholungen. Und was man so alles hört, ist ja auch, dass es ihm sehr, sehr gut geht, dass er auch körperlich echt noch sehr, sehr fit ist. Und das bleibt ihm auch zu wünschen. Deswegen Günter Netzer, All-Time-Legende. Wahnsinnstyp und ja, da wurde dann berechtigterweise auch ein Sondertrikot aufgelegt und ich bin sehr froh, dass ich mir habe eins sichern können. Du hast ja auch eins sichern können im Fohlenshop dann oder wie?
Ich hatte irgendwie anscheinend Glück. Ich habe Größe M genommen, in den Warenkorb geklickt, lag drin und bestellt. Andere hatten anscheinend nicht so viel Glück wie ich.
Also du warst zu dem Zeitpunkt logischerweise dann noch nicht am Stadion, weil es ging ja, glaube ich, 10 Uhr dann in den Verkauf.
Genau, beim Onlineshop.
Ja, okay. Bei mir ähnlich erfolgreich, muss dazu sagen, ich war überrascht, dass ich dann noch eins bekommen habe. Beziehungsweise, ich fange mal anders an. Man hat ja irgendwie Anfang der Woche schon bekannt gegeben, dass es ein Sondertrikot geben wird. Ne, man hat ja dann immer so ein bisschen die Community angefüttert bei Instagram, bei Twitter. Dann bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag war dann klar, dass man darin aber nicht spielen würde, was auch völlig okay ist. Da gibt es bestimmt gute Gründe, die dagegen sprechen. Was mir dann gefehlt hat, so spätestens am Freitag zu erfahren, mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig klar, dass ich das Trikot überhaupt auch online kaufen kann. Mir war überhaupt nicht klar, wie allen anderen auch, wann ich das kaufen kann. Und ich hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr Transparenz gewünscht. Ich bin wirklich einer der Bekloppten, die sich jedes Jahr eigentlich jedes Trikot dann einmal neu holen und auch jedes Sondertrikot haben wollen, haben müssen. Mittlerweile kann Borussia da auch ein wirklich komplett potthässliches Trikot auf den Markt bringen, aber ich bring's nicht übers Herz, es nicht zu kaufen. So. Und wenn einem aber solche Pflöcke in die Beine gehauen wird, dann habe ich da irgendwie einen faden Beigeschmack. Also ich war an dem Samstag dann auf Fahrradtour, ich war in Brandenburg im tiefsten Wald und habe dann irgendwie Glück gehabt, dass ich auch Netz hatte. 10:02 Uhr oder so bekam ich eine E-Mail und da war dann der Link zum Shop. Das ist schon natürlich irgendwie uncool, so auch im familiären Kontext, sage ich jetzt mal, wenn du eh schon am Ende den Nachmittag dir frei halten musst, also du musst dann sehr früh raus, damit das alles klappt mit der Tour und so und musst dann aber noch währenddessen im Brandenburger Wald ein Gladbach-Trikot bestellen. Also irgendwie, sowas nervt mich einfach. Wenn man das vorher nicht weiß, wann es das gibt, dann hätte ich nämlich gesagt, hier komm Papa, ich gebe dir meine Anmeldedaten, mach du das bitte für mich oder solche Scherze. Aber irgendwie, sowas stört mich dann.
Ja, also ich stimme dir zu, es war kommunikativ nicht 100% klar. Ich habe es nur ein bisschen predicted, wie man auf Neudeutsch sagt, dass es halt so gegen 10 Uhr sein könnte, weil das in der Regel Borussia immer so gemacht hat. Aber ich kann genauso verstehen, dass zum Beispiel, wenn du jetzt unterwegs warst oder andere, die jetzt nicht vielleicht daran denken.
Oder Leute, die arbeiten sind am Samstag.
Arbeiten sind, genau.
Die das ist halt alles so. Es sorgt halt dafür, dass gewisse Leute komplett benachteiligt sind, was dann diesen Kauf betrifft. Das finde ich halt blöd.
Ja, ich glaube, dass es arg limitiert war, das Trikot, weil ich meiner Ansicht nach schon ziemlich früh dran war. Also ich diese E-Mail habe ich zum Beispiel gar nicht bekommen, muss auch dazu gesagt sein. Sondern ich habe einfach mal gecheckt, so ab 10 Uhr, was da für Produkte in den Neuheiten sind. War eigentlich relativ früh dran aus meiner Sicht. Und ich konnte schon zum Beispiel 3XL gar nicht mehr in den Warenkorb legen. Das ging gar nicht. Hat mich schon gewundert. Aber schien wohl so, dass es hat, glaube ich, nicht lange gedauert, bis dann alle ausverkauft waren. Also schien wirklich sehr arg limitiert gewesen zu sein. Dass der Ärger natürlich für dann bei denjenigen noch mal größer ist, die keine E-Mail erhalten haben, die nicht dementsprechend informiert waren, wie du es jetzt warst. Also in der Hinsicht hat sich Borussia da jetzt nicht gerade einen Gefallen getan, auch wenn das Trikot jetzt einfach geil aussieht. Das entschuldigt aber natürlich nicht diese ganze Situation, dass man so ein bisschen diese Unklarheit halt dargelassen hat für viele Fans.
Ja, genau, das so ein bisschen die Manöverkritik, aber natürlich in erster Linie, wir können sowieso sehr froh und zufrieden sein, dass wir jetzt so ein Schmuckstück bekommen haben und ja, alles in allem, das Trikot ist eine 10 von 10. Hat auch Charme, dass es dann wirklich langarm ist, ne, und auch kein Sponsor, das kann man ja super wegtragen, ne, obwohl natürlich vielleicht gerade so ein Ding trägt man dann noch ein bisschen seltener, als es nötig ist, damit es auch möglichst lange halten wird. An dieser Stelle sprechen wir jetzt dann aber über die wirklich unschönen Dinge des Samstags, und zwar das Spiel gegen den VfB Stuttgart, beziehungsweise in erster Linie die zweite Halbzeit und das Ergebnis waren am Ende unschön. Wie immer beginnen wir mit dem Blick auf die Aufstellung, und da, Jonas, gab es wirklich keine Überraschung.
Ja, stimmt. Es gab nämlich im Vergleich zum vorherigen Spiel keine Änderungen, nämlich mit Omlin im Tor, die Abwehrreihe Netz, Elvedi, Itakura, Skelly davor, dann Weigel, Sander auf der Doppel-6, Offensivreihe Player, Stöger, Honorar und im Sturm Kleindienst. Ausfälle nochmal obligatorisch genannt dazu, Olschowski und Borges Sanchez. Das jetzt mal die ersten Rahmenbedingungen. Ins Spiel geblickt, muss ich sagen, so aus dem Stadion heraus auch, ist Borussia sehr gut ins Spiel gekommen, war sehr griffig in den Zweikämpfen. Also ich erinnere mich an mehrere Szenen, wo Elvedi und Itakura sehr früh den in die Tiefe laufenden Stürmer, wenn man das so sagen kann, gestört haben. Und so beispielhaft ist mir das auch doch mal eingefallen, dass Elvedi einige Abschläge von Nübel abgefangen hat und auch in einer Szene dann so blitzschnell reagiert, dass wir halt eine Torchance kreieren konnten zu Beginn, nämlich durch Kleindienst, die dann noch pariert wurde. Da hatte ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, so zum Start in diese Partie, weil Borussia wirklich in allen Belangen eigentlich präsent auf dem Platz war.
Ja, in der Tat. Also mir hat die Präsenz auch gefallen und vor allen Dingen hat man auch hier wieder gemerkt in der Phase, wie gut Kleindienst, Stöger, aber auch Philipp Sander dem Spiel der Borussia tun. Also man hat hier wirklich ganz anders gespielt als in fast allen Spielen bisher unter Gerardo Seoane. Also das ist quasi ein hundertprozentiger Unterschied zu manchen anderen Partien in der vergangenen Saison gewesen und dementsprechend, ja, erstmal ein guter Start. Dann allerdings natürlich dieses 0:1, was in der Phase recht unnötig daherkam, weil bis dato war Borussia eigentlich dem ersten Tor ein bisschen näher gewesen, hat ja auch ein paar Fehler provozieren können, aber dann kassiert man das 0:1, wo Stöger ins 1:1-Duell mit Wangnumann musste. Der kann dann auf Leveling flanken und der schießt dann einfach mal so ein bisschen aus dem Getümmel. Omlin sieht den Ball vielleicht auch erst recht spät, lässt dann nach vorne abprallen und Undav versenkt den Ball. In der Szene müssen wir vor allen Dingen über Omlin sprechen, glaube ich. Also man kann ihm jetzt hier nicht irgendwie 100% die Schuld geben, überhaupt nicht, aber es ist dann auch wieder so eine Szene, wo er relativ unglücklich aussieht und aber auch Skelly macht keine sonderlich gute Figur. Ich habe so ein bisschen polemisch bei Twitter gefragt, ob er noch Jetlag hatte von der Länderspielreise in Übersee, weil für mich ist es unerklärlich, dass er Undav da so alleine den Ball, den Abpraller versenken lässt. Also Skelly, hätte er früher geschaltet, wäre er vor Undav an den Ball gekommen und hätte klären müssen.
Zumindest aus der Nordkurve heraus kann ich sagen, dass auf mich Omlin in der Situation sehr überrascht gewirkt hat. Also, dass der Ball dann kam und er dann schnell runter musste und dann dieser Ball dann, er soll, glaube ich, im Optimalfall sollte er dann zur Seite geklärt werden, er ihn aber nach vorne hin klärt. Ja, dann steht Undav besser, vielleicht als andere, aber es hat auch keiner in der Abwehr geschaltet, sodass dieser Treffer insgesamt in seiner ganzen Entstehungsgeschichte, auch dass Stöger da auf links außen, auf der linken Abwehrseite nicht eingreifen konnte, sondern einfach überspielt wurde, auch Netz in der Situation keine Rolle gespielt hat, weil er weiter vorne positioniert war. Ja, ist das ganze Tor eigentlich in einer guten Phase von Borussia sehr überraschend gefallen. Ich glaube, es war zwar die erste Torchance der Stuttgarter und es war schon so ein kleiner Stimmungskiller, muss man sagen, wenn auch dann die Mannschaft danach nochmal reagiert hat, fand das dementsprechend auch respektabel, dass Borussia dann nicht direkt danach, klar, der Schock saß noch irgendwie ein bisschen tief, aber man hat danach dann doch noch die eine oder andere Torchance sich herausspielen können. Erinnere mich da vor allem an den Konter, wo auch wieder Kleindienst eine Rolle gespielt hat, der auch mal zeigt, dass er ja dann doch gute Geschwindigkeit hat. Da hat aber auch Nübel dann den Abschluss auch wieder parieren können, leider Gottes. Und Ja, ich glaube irgendwie, das beschreibt auch vielleicht einen Teil dieses ganzen Spiels. Omni lässt prallen und Undav ist schneller. Nübel lässt prallen und Player schafft es nicht, den Torhüter zu überspielen. Das eigentlich hätte es schon zu diesem Zeitpunkt 1-1 stehen können, aber das sollte ja noch später geschehen.
Ja, es war ja quasi noch in derselben Minute, oder nicht? Also es müsste ja ziemlich genau danach gewesen sein. Deswegen verbuche ich eigentlich das 1:1 jetzt nicht als, das hätte das 2:1 dann sein müssen, wenn man so jetzt vorgeht, sondern eigentlich im Prinzip, ja, man ist dann dran geblieben nach dieser vergebenen Top-Chance und hat dann das 1:1 auch so ein bisschen erzwungen. Tolle Szene in dem Fall von Kevin Stöger, der im Strafraum auf Skelly spielt, der dann scharf hereingibt, aber der Ball wird dann geklärt und Stöger nimmt geistesgegenwärtig den Kopf zu Hilfe, leitet weiter auf Player, der dann einnickt zum 1:1, da dann aber mit Nübel zusammenprallt und dann auch sofort das Zeichen gibt, geht nicht mehr weiter, ich muss raus. Und ja, dann haben wir uns alle gewundert über die Einwechslung von Nathan Gumu. Habe ich überhaupt nicht verstanden und fühle mich im Nachhinein natürlich auch bestätigt. Dazu später mehr. Aber erstmal, wie waren deine Gedanken dann in der Phase? Alassane Plea macht das 1:1, muss ausgewechselt werden und es kommt eben nicht Robin Hack.
Also ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden, als diese Auswechslung geschah. Klar, im Sinne von, dass Player dann verletzt raus musste, sicherlich. Aber ich hätte auch jetzt einen anderen Spieler erwartet an seiner Stelle, zumindest einen Hack. Einfach aus dem Grund, weil man bei Ngumu weiß, die linke Seite jetzt nicht gerade sein Ding ist, da nicht gerade seine Stärken ausspielen kann, das auch bisher auch in all den Jahren, glaube ich, nie bewiesen hat. Und das hat schon einen gewissen Einfluss aufs Spiel gehabt, muss man sagen. Und ja, du hast es richtig gesagt, im Endeffekt hat es sich dann bestätigt, diese Zweifel, wieso man ihn reinbringt. Ich hätte auch, wenn auch dann später noch drüber sprechen, aber ich hätte auch irgendwann darüber auch mal nachgedacht, ihn vielleicht wieder rauszunehmen, weil ihm an diesem Fußballnachmittag einfach nichts gelungen ist. Es war wirklich, wirklich ein schlimm. Ich hau ungern auf den Spieler ein, aber es war leider Gottes einfach nichts. Und da kann man auch nichts relativieren. Es war nicht das Spiel des Nathan Ngumu. Ist einfach so. Und ich sage es noch freundlich ausgedrückt.
Ja, wir werden das gleich dann auch noch ein bisschen tiefer sezieren, dann in der Abschlussanalyse. Aber ja, mit Nathan Gumu ging einfach Qualität in einem sehr guten Offensivvortrag der Borussia komplett verloren. Das war das Problem. Also im Prinzip nach dem 1:1 nahm sich das Spiel dann auch schon so eine kleine Auszeit. Die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit war nicht mehr so temporeich. Es gab diese eine Szene direkt nach der Einwechslung von Ngumu, wo er sich den Ball dann erst auf seinen rechten Fuß legen muss. Ansonsten wäre die Chance vermutlich noch deutlich gefährlicher geworden. Das war dann aber auch die einzig wirklich interessante Szene, um es mal so zu formulieren, im positiven Sinne. Ja, und danach, wie gesagt, passierte dann nicht mehr ganz so viel. Es ging dann mit 1:1 in die Pause und im Prinzip war dann auch schon klar, kurz nach Wiederbeginn, die Partie würde jetzt nicht mehr so rasant daherkommen und dementsprechend kommt es dann auch auf Kleinigkeiten an und eine Kleinigkeit wurde uns dann leider komplett zum Verhängnis. Stichwort 1:2.
Was mir auch vor allem noch aufgefallen war in der zweiten Hälfte zu Beginn, dass wir deutlich tiefer standen. So zumindest hatte ich das Gefühl, den Eindruck, dass wir nicht mehr so viel gepresst haben, wie es in der ersten Hälfte war. Und ja, man muss aber sagen, aus der Startsituation heraus, aus dem Block heraus, sah das 1:2 in erster Linie unglücklich aus. Wenn ich aber nachdem ich die Zusammenfassung gesehen hatte, muss ich einfach sagen, da hat sich Netz überhaupt nicht clever angestellt. Also erstmal, Rieder überläuft ihn. Er schafft es, ihn einzuholen. Er kann den Körper zwischen Ball und seinen Gegenspieler stellen. Das macht er auch. Aber durch den Körperkontakt fällt er halt und Rieder hat quasi freie Bahn. Und dann schaltet auch keiner mehr wirklich in der Mitte so richtig. Itakura denkt nicht mit. Omlin macht aus irgendeinem Grund den langen Pfosten zu, aber nicht den kurzen. Und plötzlich steht es halt 1:2. Und in der Phase habe ich auch das Gefühl, dass Borussia da das Spiel entgleitet, weil man sich zu sehr zurückgezogen hatte. Also danach die Szene noch nicht mal das 1:3 fiel, wo Liebeling auf deren linken Seite, der Stuttgarter linken Seite, durchbrechen kann, Honorar überläuft und in den Rückraum spielen kann, Undav schließt ab, wenn da Elvedi nicht gestanden hätte, dann hätte es da schon geklingelt und dann ist es halt nach der Ecke passiert. Weigel kommt nicht hoch zum Kopfball und zack steht es 1-3 innerhalb von gefühlt 10, 15 Minuten und das Spiel war quasi vorbei, weil Stuttgart da, ja, einfach die Fehler, die wir in der ersten Hälfte nicht genutzt haben, hat Stuttgart da einfach gnadenlos gegen uns ausgenutzt. Weiß nicht, ob du jetzt unbedingt noch über die Chabot-Skelly-Szene diskutieren möchtest. Ich glaube, das ist noch einer der wenigen Situationen, wo ich groß über den VAR diskutieren würde. Ich glaube, da kann man noch zumindest sagen, spielte keine Rolle bei der Torerzielung, aber ja, bin mal gespannt, wie du das jetzt siehst.
Ja, ich würde auch erst nochmal bei dem 2-1 kurz bleiben, also noch ein bisschen mehr aufdröseln. Du hast jetzt gesagt, gefühlt 10 Minuten, es waren sogar nur 4, ne? Also vom 1-2 bis zum 1-3, es war wirklich ein klassischer Doppelschlag. Dazwischen dann eben noch diese Monsterchance durch Dennis Undav, wo dann durch Glück und durch den Rücken von Nico Elvedi dann auch frühzeitig das 3-1 verhindert wurde. Mir fällt immer so ein bisschen so eine Gesamtbewertung einer solchen Phase schwer, weil dieses 1-2 natürlich ein maximaler Schock gewesen ist und da, das mag hart klingen. Omlin, ja, kann das vielleicht auch da noch besser machen. Wie so häufig. Bei Omlin denke ich mir immer, das ist ein guter Torwart. Der ist jetzt auch nicht umsonst irgendwie in der Schweiz jahrelang Nummer 2, 3 oder was nicht auch gewesen. Aber irgendwie, es fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Sicherlich dann auch in so einer Szene, ne? Also, klar, so richtig gut sieht das nicht aus. Aber trotzdem, der Kardinalfehler in der Situation ist ja Luka Netz. Und im Prinzip, deshalb Warning, Luka Netz macht mit dieser bräsigen Aktion das ganze Spiel kaputt. Leider. Rückblickend war das nun mal so. Weil erst dadurch ist überhaupt diese schwache Phase, diese richtig schwache Phase von Borussia, wo dann so ein richtiger Stöpsel gezogen war, überhaupt möglich. In Kombination eben mit diesem Riesenabschluss von Undav, dann mit dieser Ecke, wo man dann weiterhin noch im kollektiven Tiefschlaf sich befand. Also leider macht Luka Netz mit dieser bräsigen Aktion das Spiel kaputt. Einmal lässt er sich überlaufen, das darf erst so gar nicht passieren. Und wenn ich mir nicht zu 110% sicher bin, dass ich diesen Ball ins Auslassen gehen kann, dann muss ich... Ja, ich kann alles machen. Notfalls pörle ich den Ball da irgendwie ins Gesicht von einem Zuschauer. Also natürlich nicht absichtlich, ne? Aber alles wäre ja besser gewesen, außer das.
Einfach zur Ecke.
Genau, und dann ist es nun mal auch schwierig für Omlin, für Itakura, sich auf eine Situation vorzubereiten, die du 0,0 so antizipieren kannst, weil das eigentlich einem Profi auf dem Niveau niemals passieren darf und kann. Also deswegen würde ich hier schon ganz klar zu 98% in der Fehlerkette ist es Luka Netz, der hier das Tor verursacht.
Er lässt sich überlaufen, kann aber das noch aufholen, hat die Chance, den Körper dazwischen zu stellen. Aber auch das gelingt ihm nicht erfolgreich, nämlich er verliert diesen Zweikampf. Und wie du sagst, er hätte da alles machen können. Und diesen Ball einfach zu sichern, dass da nicht ein Rieder quasi die freie Entscheidung fällen kann, wohin spiele ich jetzt diesen Ball in den Strafraum. Und ja, so ist dann am Ende dieser ganzen Fehlerkette, klar tauchen da Omlin und Itakura auf, aber der Großteil geht natürlich an Netz, der da die doppelte Chance hatte, diesen Angriff überhaupt erst in seiner Entstehung passieren zu lassen.
Ja, und in der Phase war ja Stuttgart jetzt auch nicht gefährlich. Also die hat man ja auch dadurch aufgeweckt. Also Stuttgart wirkte jetzt irgendwie in so einem... Ja, wir dümpeln hier so vor uns hin und gucken mal, vielleicht fällt einer rein und dann gewinnen wir sehr wahrscheinlich die Partie. So ist es leider gekommen, aber die wirkten jetzt auch nicht unüberwindbar. Ja, und im Zweifel wäre es dann 1-1 ausgegangen. In 80% der Fälle geht es wahrscheinlich dann unentschieden aus, weil beide so ein bisschen das offensive Feuer verloren haben. Bei Borussia eben durch die Auswechslung verletzungsbedingt von Alassane Plea. Bei Stuttgart, weil es einfach auch kein guter Saisonstart ist, weil man eben... Probleme hat in der Abwehr, das hat man ja auch gesehen. Und weil man dann jetzt eben gegen Real Madrid spielt am Dienstag, dementsprechend ja irgendwie so ein Spiel in so einer Zwischenphase zwischen Hü und Hot, also das wäre echt nicht nötig gewesen. Und dann laden wir sie ein, dann laden wir sie verdammt nochmal ein. Das ist wirklich das Nervige. Und jetzt nach 5 Minuten, nachdem du mich gefragt hast, tut mir leid, aber musste raus. Szene zum 1-3. kann ich mich jetzt auch nicht so sehr aufregen, nicht im Ansatz wie über diverse andere Situationen. Natürlich die Mutter aller Fehlentscheidungen, aller Witzfehlentscheidungen wird wahrscheinlich, ansonsten muss sehr viel passieren, das 2:3 gegen Leverkusen sein, der Elfmeter. Aber auch hier, also wenn ich sehe, was ich für eine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, angeschaut wird und hier das wird so weggebügelt, das verstehe ich halt nicht. Am Ende kann man sich auch deshalb weniger aufregen, weil wir waren zu dem Zeitpunkt schon auf der Verliererstraße und Chabot ist es ja nicht, der das Tor macht. Alles gut. Aber, also ich komme ja auf keinen grünen Zweig mehr. Das Problem ist, wenn du gegen Leverkusen den Schiedsrichter nicht rausschickst, dann bin ich der Letzte, der sich hier drüber aufregt. Das Problem ist, dass wir uns jetzt schon nach 3 Spieltagen hier schon wieder so ein bisschen verschaukelt fühlen und zumindest kann man jetzt konstatieren, wir haben jetzt auch nicht das größte Glück. In einer idealen Welt gibt es den VAR nicht und ich muss mich über diesen Scheißfaktor nicht aufregen, dass es eine zusätzliche Instanz gibt, wo man immer dann damit hadert, hier geht er jetzt raus, da geht er jetzt nicht raus, warum geht er da raus, warum geht er da nicht raus? Gibt es den VAR nicht? Gibt es genau diese Gedanken in meinem Kopf nicht? Und deswegen, jeder, der es nicht versteht, warum ich mich über die Existenz des VAR aufrege, es ist eine zusätzliche Gedankenscheiße in meinem Kopf und in den Köpfen vieler Fußballfans, dass man früher einfach nur damit hadern konnte. Felix Brüch hat das jetzt nicht so gesehen. Schiedsrichter bei Gladbach-Leverkusen hat irgendwie eine andere Wahrnehmung gehabt. Ja, dann ist doch alles gut. Aber jetzt habe ich hier so eine zusätzliche Komponente und ich muss schon wieder runterfahren. Lass uns über den Rest des Spiels sprechen. Ich kann das sonst alles nicht mehr. Das macht mich bekloppt.
Ich glaube, es gibt ja bald ein VAR-Verbot.
Und trotzdem, zum Glück war es nur das 1:3. Bitte?
Es gibt ja bald ein VAR-Verbot im Podcast.
Ja, das wäre wirklich gut.
Das wäre schön.
Weiter. Weiter. Also, ja, was ist danach noch passiert? Wir haben
wahrscheinlich jetzt noch eine Szene zu besprechen, weil für Borussia ist ja dann offensiv nicht mehr so viel passiert. Was ich noch besprechen wollte, ist eine Szene, die ja noch beinahe dann zum 1:4 im 1:4 geendet wäre, aus unserer Sicht. Und da muss man einfach sagen, das ist dieses Beispiel für Ngumu, was an diesem Fußballnachmittag einfach nicht funktioniert hat bei ihm. Er spielt einen Ball in die Füße eines Stuttgarters am gegnerischen Strafraum, nimmt auch dabei irgendwie Reiz den Ball weg, der an derselben Stelle stand. Man sieht in der Zusammenfassung, dass Reiz dann bei diesem Konter der Stuttgart hinterherläuft und sogar noch an dem Gegenspieler dran ist, ich glaube, es war Leveling. Und man sieht Ngumu in dieser Szene hinterherlaufen, zuschauen und greift überhaupt nicht ein. Also in keiner einzigen Situation merkt man, dass er da irgendwie diesen Konter der Stuttgarter unterbrechen möchte. Und ja, am Ende ist der Ball natürlich zum Glück am Pfosten gelandet, aber es hätte auch durchaus das 1:4 sein können. Und dann wäre es wahrscheinlich nochmal kritischer geworden für Ngumu. Aber so muss man einfach sagen, ich fand dieses Verhalten nach so einem Ballverlust und reißt sich dann auch wirklich den Arsch auf. Der stand, glaube ich, am Ende des Angriffs sogar im Kasten von Omlin. Und er hat in dieser Szene quasi keine Aktien mehr gehabt. Das fasst irgendwie diesen ganzen Fußballnachmittag von Ngumu zusammen. Der war irgendwie da, aber viel rumgekommen ist da nicht.
Dann lass uns doch zu einer Art Fazit kommen. Also wenn wir jetzt schon hier bei Nathan Ngumu angelangt sind, vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Also wir müssen am Ende sagen, Borussia hat eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, hat daraus aber jetzt nicht mehr gemacht, als möglich gewesen wäre. Also 1:1 war jetzt auch nicht komplett unverdient, aber so eine Ein-Tore-Führung wäre schon dem Spielverlauf ja durchaus entsprechend gewesen. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann so ein bisschen in den Langeweile-Modus gerückt und dann macht Netz diesen kapitalen Bock. Dann sind wir in einem Schockzustand, kassieren fast das 1:3 durch Undav, kassieren dann aber per Eckball und natürlich dann mit dieser Aufstützsituation ein bisschen diskutabel das 1:3 und dann ist das Spiel durch und dann reden wir jetzt im Prinzip über erstmal die Sachen, die wirklich nicht gut liefen, die Spieler, die wenig überzeugt haben. Zum Abschluss sollten wir aber auch uns hier die Chance nehmen, Positives zu sagen. Also fangen wir an, du hast Nathan Ngumu angesprochen, definitiv ganz klares Minus, das war richtig schlecht und das war auch ein Auftritt, der mich einmal mehr bestätigt hat, Ich verstehe überhaupt nicht, was man bei Nathan Gumu gesehen hat. Im Prinzip ist das David Odonkor, aber in der schlechten Phase. Und leider war das, glaube ich, in der Hauptzeit seiner Karriere der Fall. Also Nathan Gumu hat ja auch schon ein paar lichte Momente gehabt. Er hat auch schon ein paar gute Abschlüsse gehabt. Ne? Hat ja ein paar Buden herausgezaubert. Aber dieser Auftritt, gerade weil man gesehen hat, wie gut Gladbach offensiv im Spiel war, bis zu der Einwechslung von Gumu, boah, der hat so viele Fragen aufgeworfen, alleine wie oft er im Abseits steht. Also da fehlt es auch so an so einem Grundverständnis teilweise für Abläufe und für Spielsituationen. Da fehlen mir die Worte.
Ich fand seine ganze Attitüde an diesem Fußballnachmittag nicht passend. Also falsche Laufwege, du hast gesagt, ins Abseits gelaufen, in Dribblings festgelaufen. Ich glaube, keinen nennenswerten Abschluss, der mir jetzt einfallen würde. Ich glaube, er hatte noch den nach einer Ecke eine Chance. Aber auch da, im Endeffekt kann man immer nur dann ins Glänzen, wenn andere ihn in Szene setzen konnten. Aber auch dann war er halt dann meistens im Abseits. Dann, wie gesagt, dieses Laissez-faire, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir schon so im Französischen sind, Verhalten auf dem Platz, dass er dann vielleicht beim Pressen nicht anläuft, dann vielleicht mal mit dem Kopf nicht schnell genug schaltet, beim Konter nicht mithilft, mitverteidigt. Das alles in Summe sorgt bei mir halt dafür, dass, ja, auch das Publikum hat es ja dann gemerkt, dass da einfach viel zu wenig von ihm kommt. Nicht, gar nicht, weil er vielleicht nicht möchte, sondern dass da, ich weiß nicht, ich kann es nicht ausdrücken, da habe ich ja fast schon Mitleid mit, dass ihm da einfach wirklich nichts gelingt und er dann einfach nicht ausgewechselt wird, weil es hat mit ihm einfach nicht geklappt auf diesem Spielfeld. Und den Transfer, den habe ich jetzt schon oft genug kritisiert. Ich weiß nicht, was man ihm gesehen hat und wieso man ihn geholt hat. Diese 8 Billionen Euro sind für mich immer noch der absolute Wahnsinn, dass man das in ihn gesteckt hat. Und ich glaube auch nicht, dass Borussia noch irgendwer eine Hoffnung hat, dass da irgendwie der Knoten platzt, weil er hat sich jetzt in den 2 Jahren, die er bei uns gespielt hat, auch nicht nennenswert weiterentwickelt, dass man jetzt sagen könnte, okay, jetzt kommt da noch was. Und ich habe so die Sorge, dass das ein Hannes Wolf 2.0 wird.
Ja, fairerweise muss man sagen, Gerardo Seoane hatte ja offenbar die Hoffnung, dass das was wird. Ne? Also im Nachhinein kann man es ja nur so erklären, dass er Robin Hack noch nicht zugetraut hat, über dann mit Nachspielzeit berechnet, dann so fast 70 oder knapp 70 Minuten zu spielen. Im Nachhinein muss man aber ja sagen, es wäre alles besser gewesen, außer dieser Auftritt von Nathan Gumu. Also auch ein Robin Hack, der nach der 75. da irgendwie gefühlt das Sauerstoffzelt braucht oder im Zweifel dann auch nochmal ausgewechselt wird, das wäre alles besser gewesen. So hat man jetzt Nathan Gumu da über weite Strecken des Spiels durchschleppen müssen und das war halt ein Auftritt, der ihm auch seine Attitüde, also du meintest ja damit auch nicht die Mentalität, denn er hat sich ja bemüht, ja, ne? Genau. Aber ich weiß, dass du genauso einfach so seinen Spielansatz, sein taktisches Niveau und so meinst. Und das war wirklich schlecht. Und was ich auch blöd finde, ist, dass Spieler auch nach Einwechslungen quasi nicht mehr ausgewechselt werden können. Es sei denn, sie, weiß ich nicht, beleidigen den Trainer oder so, weil es war allen klar, Ngumu gefährdet unseren offensiven Vortrag, aber Seoane wird ihn niemals wieder auswechseln nach einer Einwechslung. Nur manchmal denke ich mir, warum ist das jetzt eigentlich so ein Tabu? Warum kann man nicht im Zweifel Hack bringen? Man weiß, man bekommt jetzt hier einen Spieler, der jetzt, also ich meine, der wäre ja nicht mit einem Bein aufs Spielfeld gelaufen. Robin Hack hatte jetzt gegen Venlo im Testspiel in der Länderspielpause, ich glaube, 2 oder 3 Tore gemacht. Deswegen, also dann irgendwie 45 Minuten auspowern und dann kannst du einen Gumu von mir aus in der 80. bringen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen. Warum ist man da so hypersensibel manchmal, macht es einen Eindruck, als wenn das bedeuten würde, dass wenn man einen Spieler total verbrennt, wenn er ausgewechselt wird nach Einwechslung. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität und Mut gewünscht, weil das muss doch jedem klar gewesen sein, dass ein Gumu hier keinen Stich hat an diesem Tag. Und über den Tag hinaus, ja, es bleibt Stand jetzt ein massiver Fehleinkauf und deswegen muss man auch all diese Worte mit Vorsicht genießen. Dieses, wir geben nur ein, was wir aus, wir geben nur aus, was wir einnehmen und dieses mantraartige schwarze Null-Politik da über Jahre, ja, stößt mir dann manchmal sauer auf, wenn ich so gewisse Transfers sehe. Tschwanschara, Gumu, in der Hochzeit unseres Sichtums zu verpflichten für in Summe 18,5 Millionen. Lasse ich jetzt einfach hier stehen und mache einen Mic Drop wie gestern Stefan Raab.
Muss ich jetzt wohl noch übel weitermachen mit dem...
Mit den nächsten Sorgenkindern.
Mit den nächsten Sorgenkindern. Man muss ja sagen, um bei der Transferpolitik zu bleiben, ich denke, dass Netz und Skelly schon diejenigen sind, wo man eigentlich noch hofft, dass man sie irgendwann teurer weiterverkaufen kann, einfach aufgrund ihres Alters und des eigentlichen Entwicklungspotenzials. Und ich sage eigentlich, weil man gefühlt auch in dieser Saison wieder darüber diskutieren muss. Und wir haben ja auch schon in den vergangenen Folgen darüber diskutiert, dass natürlich die Abwehr eigentlich eine Verstärkung gebraucht hätte. Man hat es jetzt leider auch am Samstag gesehen. Und auch wieso man vielleicht einen Innenverteidiger, Linksfuß, Linksverteidiger, wie auch immer man das jetzt haben möchte, wäre jetzt eigentlich angebracht gewesen, wenn man solche Szenen sieht, dass Netz in dem Bereich vor allem defensiv nicht nachlegen kann oder sich nicht verbessert, dass man da auch auf der anderen Seite mit Skelly wiederum, der jetzt auch seit gefühlt eine Ewigkeit auf der rechten Seite spielt, auch keine großen Entwicklungssprünge macht. Also ist es gerade einfach so, dass die beiden fast konkurrenzlos sind. Also rechts gibt es ja noch dann Liner, beziehungsweise Skelly könnte ja theoretisch auch auf der linken Seite spielen, wenn Netz ausfällt, was das Problem jetzt auch nicht wirklich löst. Aber man muss einfach festhalten, dass diese Konstellation gerade schon leichte Bauchschmerzen verursacht, wenn man weiß, dass da nicht großartig rotiert werden kann und da jemand ist, der, sage ich jetzt mal, ein ganz anderes Profil mitbringt als Netz, außer man nimmt da jetzt irgendwen von einer fremden Position, wie jetzt ein Kiarodia zum Beispiel. Oder man zieht Skelly auf links, rechts, wie auch immer, Liner auf links. Man kann da jetzt viel hin und her schieben, aber das löst das Problem einfach im Grundsatz nicht. Nämlich, dass wir da auf der Position oder auf den beiden Positionen relativ dünn besetzt sind. Vor allem auf der linken Abwehrseite.
Ja, und beide befinden sich in der mittlerweile vierten Saison. Beide sind sehr jung, ich glaube beide 21. Die Rheinische Post hat es sehr gut formuliert und sehr gut auf den Punkt gebracht. Man hat bei beiden das Gefühl, oder es ist faktisch so, wir reden im vierten Jahr über die identischen Stärken und Schwächen. Das ist irgendwie blöd, ne, dass man da keine Entwicklung sieht, weil ich sag mal, wenn Spieler sehr früh zu Stammspielern avancieren, mit 19, mit 20, bei einem Verein, der auch eine gute Rolle zumindest in der Bundesliga spielen konnte mit den Kadern, zu denen sie gekommen sind in den Zeiten, dann erwartet man irgendwie oder man hält es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen, dass zumindest einer der beiden auch richtig durch die Decke geht und dass der eigentlich so spätestens 4-5 Jahre später, so mit Anfang 20, mit 22 oder so, auch einer ist, den man dann den nächsten Schritt machen lässt. Aber diese Entwicklung sehe ich halt bei beiden nicht. Und am Ende ist es dann ja, fast eine Lose-Lose-Situation, wenn sich das so bewahrheiten sollte. Also es wäre schon schön, wenn da irgendwie zumindest von einem der beiden in dieser Saison ein deutlicher Sprung nochmal nach vorne kommt und da auch so ein bisschen der Marktwert so richtig gerechtfertigt wird. Also so komplett überzeugt bin ich von beiden nicht. Und das ist irgendwie blöd. Gerade weil es gar keine Möglichkeit gibt, realistisch betrachtet, einen auch mal rauszulassen. Eher noch bei Skelly, wo dann Liner kommen würde, der auch viele Schwächen hat natürlich und jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, aber bei Netz, der hat ja einen Freifahrtschein. Gerade jetzt auch bei diesem dogmatischen Viererkettenansatz in dieser Saison, da sehe ich da eigentlich kein Szenario, in dem Netz, sollte er fit sein, nicht spielt. Das ist irgendwie blöd in so einem Kader von einem Bundesligisten.
Ja, das ist halt ein Haus gemacht, ne? Also im Endeffekt, man hat ja gehofft, dass in der Abwehr noch was passiert. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass da auf der Seite noch was gemacht werden müsste. Ist nicht passiert. Das Problem existiert weiterhin. Und damit muss man jetzt wohl übel, denke mal, mindestens bis in den Winter gehen. Ob man dann im Winter noch was macht, steht dann erstmal in den Sternen. Aber man sollte dringend schauen, und das war ja auch eigentlich halbwegs kommuniziert worden im Sommer, dass man auch die Abwehr im Auge hat und dass man da auch eigentlich noch was machen muss. Ich hoffe, das erkennt man bei Borussia und lässt dann vielleicht mal wirklich was im Winter geschehen und redet nicht wieder davon, dass man da nichts macht, weil sich aus irgendwelchen Gründen nichts ergibt, man vielleicht zu viel investieren muss. Man muss einfach sagen, sollte ich das jetzt so weiter bewahrheiten und das Problem weiterhin bestehen und das Netz zum Beispiel in ein Formtief kommt, das hoffe ich jetzt überhaupt gar nicht, weil wenn das auch noch passiert, dass neben Aussetzer noch ein riesen Formtief dazukommt, dann weiß ich auch nicht, was wir dann machen sollen. Deswegen sollte Borussia diese Option im Winter irgendwas zu machen, einen Spieler dazu zu kaufen, definitiv in den eigenen Gedankengängen und Prozessen berücksichtigen.
Dann noch ein weiterer Name, den wir kritisch gesehen haben, das haben wir jetzt auch schon angesprochen, Jonas Omlin. Ich würde hier sagen, mit Abstrichen müssen wir ihn negativ bewerten, jetzt gerade nach diesem Spiel. Man hat häufig das Gefühl, dieses Quäntchen fehlt, finde ich, sieht man jetzt auf mehreren Ebenen. Also er mag zwar ein sehr, sehr wichtiger Typ in der Kabine sein, hat deswegen sicherlich nicht zu Unrecht das Kapitänsamt bekommen in der Vorsaison. Aber wenn ich jetzt so einen Kevin Stöger sehe oder einen Tim Kleindienst, dann müsste schon viel passieren, dass einer der beiden nächste Saison dann nicht Kapitän wird. Sportlich, Jonas Omlin, klar ist das nicht das Sommerniveau. Man erwartet allerdings auch bei dieser Vielzahl an Extraklasse-Keepern in der Schweiz, dass er davon nicht so weit entfernt ist, fairerweise. War jetzt für einen Torhüter auch nicht sehr billig. Hält da aber deutlich weniger der Unhaltbaren und er hat vor allen Dingen massive Schwächen im Aufbauspiel. Also da gingen auch wieder Bälle wirklich einfach zum Gegner, indem Omlin ihn unter ein bisschen Druck dann auch schon in die Tribüne spielt. Dass ich dann am Ende konstatieren muss, auch hier wird wieder die ganze Unwucht im Kader deutlich. Wir haben auf einer Position wie von Joe Skelly, von vor allen Dingen Luca Netz, keine adäquate Möglichkeit, hier überhaupt irgendwie zu tauschen, überhaupt für Konkurrenzkämpfchen zu sorgen. Wir haben auf der Torhüterposition aber im Prinzip zwei Torhüter, die gleich gut sind, würde ich fast so sagen. Also Omlin hat natürlich das Plus an Erfahrung, aber Moritz Nikolas hat sicherlich bedingt dadurch, dass man weniger Erwartungen hatte an ihn, mehr überzeugt in der vergangenen Saison. Und wenn man das vorher gewusst hätte, dann bin ich sicher, dass man in Omlin nicht investiert hätte. Es war natürlich damals so ein bisschen blöd, dass in der Phase dann Olschowski da war und ich glaube, da muss man den Verantwortlichen auch schon zugute halten. Also Olschowski jetzt als Nummer 1, den habe ich da nie gesehen. Also den fand ich auch gegen Dortmund, obwohl er da ein paar gute Dinge gehalten hat, aber trotzdem, das ist einfach keine Nummer 1. Also das habe ich schon verstanden, dass man dann da was gemacht hat, aber auch hier hatte man jetzt nicht so das große Glück, um so zu formulieren. Mit den Transfers und ja, mit den Zeichen der Zeit, weil Nikolas zu dem Zeitpunkt ja keine Option wäre, war der damals noch verliehen. Aber irgendwie, er ist ein bisschen blöd gelaufen, weil im Nachhinein muss ich sagen, jetzt rein sportlich betrachtet, finde ich Nikolas maximal ein bisschen schwächer, aber nicht viel. Und vor allen Dingen hat man weniger Erwartungen und er wird ein deutlich niedrigeres Gehalt haben.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich werde auch nicht zu 100% wahr mit Omlin. Er ist ein guter Torhüter, aber kein überragender. Er hat seine Schwächen, die man teilweise in Spielen sieht. Hab das Gefühl, dass er manchmal beim Herauslaufen seine Probleme hat, dass er auch mit Ball durchaus die Gefahr zu lieben scheint. Ob das jetzt eine Schwäche von ihm ist oder ob er da einfach dieses Risiko nicht scheut, sei mal dahingestellt, aber auch da ist er jetzt nicht unbedingt der größte Sicherheitsfaktor. Ich finde ihn aber jetzt auch nicht, also wenn man jetzt vor allem mit Sommer vergleicht, ist das natürlich ziemlich unfair, weil Sommer in so ziemlich allen Belangen überragend war. Aber ja, Omlin irgendwie bringt immer das Gefühl, dass er dann irgendwo noch in irgendeinem Bereich eine Unsicherheit in sich hat und das dann zum Tragen kommt und dann zum Nachteil der Mannschaft, was ich sehr schade finde. Da hatte ich bei Nikolas ein besseres Gefühl in der vergangenen Saison über weite Strecken, weil er da doch schon einige starke Paraden dabei hatte. Die hatte Omlin auch, ja klar. Aber bei Nikolas habe ich jetzt nicht so diese vielen gravierenden Fehler in einer derartigen Konzentration im Hinterkopf. Also Nikolas hat zum Beispiel beim Herauslaufen durchaus, in der Strafraumbeherrschung durchaus seine Probleme gehabt. Aber ich habe das nicht so den Eindruck gehabt, dass er da immer grundsätzlich der Unsicherheitsfaktor war. Sodass ich trotzdem bei dem Punkt bleibe, wie bei dir. Ich glaube, Omlin hat immer noch ein bisschen die Nase vorn, auch aufgrund seiner Rolle in der Kabine. Sportlich ist es aber wirklich schwer, zwischen den beiden dieses gewisse Etwas zu finden, wo man sagt, der ist da in dem Bereich oder der ist insgesamt besser und der ist insgesamt schlechter. Die sind so nah beieinander, was ja auch gesagt, dass dieser Konkurrenzkampf da ist und die haben so ein sowas war ein Luxusproblem auf der Torhüter-Position. Ich glaube, die Diskussion sollten wir jetzt noch nicht aufmachen, aber sie wird wahrscheinlich, wenn es dann so weiter ginge, irgendwann dann halt kommen. Zweifelslos. Auch wie es ja in der vergangenen Saison auch schon teilweise der Fall war.
Komplett auf den Punkt die Analyse. Ich würde dir nur widersprechen bei dem Punkt gravierende Fehler. Also die sehe ich von Omlin nicht. Also gravierende Fehler sind da eigentlich nie dabei. Es sind aber halt so eine Vielzahl an Kleinigkeiten, wo man das Gefühl hat, was teilweise auch durch Torhüter-Expertenmeinungen gedeckt ist, dass mehr drin gewesen wäre. So, und das lässt hinterlässt immer so einen faden Beigeschmack. Und dementsprechend, ja, ist irgendwie ein bisschen blöd, die Situation. Wir müssen schauen. Also ich glaube, bis zu einer Torwartdiskussion muss wirklich viel passieren. Aber auch so diese Kleinigkeiten retten uns jetzt zumindest keine Punkte. Also in der perfekten Welt wäre sicherlich bei diesem Chaka-Fernschuss gegen Leverkusen was möglich gewesen. Und er hätte jetzt eben dieses Ding zur Seite abgewehrt. Wenn man ganz hart ist, dann kann man auch sagen, ja, so ein bisschen das Glück fehlt ihm auch. Dann hält er einen Elfmeter in der 99. Minute und dann hält er aber so, dass er eben nicht zur Seite abgewehrt wird. Ja, ein bisschen schade. Also der Touch fehlt ihm auch leider in seiner Gladbach-Zeit. Wie vielen Spielern, die hierher gekommen sind.
Ich muss nur kurz sagen, mit gravierenden Fehlern hatte ich jetzt zwei Szenen konkret im Hinterkopf. Und zwar eins in einem Testspiel, wo der halt zu spät rauskam und dann ausgespielt wurde. Und
gegen
die zweite
Ipswich.
Szene,
ja.
Gegen Ipswich, genau. Und die zweite Szene, ich weiß nicht leider nicht, gegen wen wir da gespielt haben, da ist er auch rausgekommen und konnte so halt überlupft werden. Ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen, es könnte Leipzig gewesen sein. Da hat er auch sehr unglücklich ausgesehen. Aber klar, mir geht es vor allem darum, diese Konzentration, also in welcher Zeitspanne die Fehler auftauchen. Und keine Frage, Niklas hatte auch seine Fehler im Spiel drin, die uns sicherlich auch mal einen Punkt gekostet haben. Deswegen sage ich ja auch, dass das so, die beiden so nah beieinander sind, dass man aktuell auch gar nicht sagen kann, wer jetzt besser, schlechter ist unbedingt. Aber ich sehe halt immer noch Omlin vorne aufgrund Erfahrung. Und ich meine, er kriegt jetzt zum ersten Mal so wirklich seine Chance. Und die sollte er auch erstmal jetzt bekommen, auch weil die Fehler, die er jetzt drin waren und waren jetzt nicht in dem Sinne, sag ich jetzt, spielentscheidend, aber sie lassen halt Raum für Kritik, sage ich jetzt mal offen.
Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt final den Haken machen hinter dieses 1:3 gegen den VfB Stuttgart, lass uns auch noch über Positives reden. Ich denke, ist ja immer sinnvoll, am Ende auch die positiven Dinge nochmal hervorzuheben, damit man jetzt hier nicht so depressiv rausgeht oder beziehungsweise übergeht zur Vorbesprechung des Frankfurt-Spiels. Und zwar muss ich erneut sagen, habe ich auch eben schon kurz angeteasert, die Neuzugänge tun richtig gut der Mannschaft. Nicht nur, was die Mentalität betrifft, sondern vor allen Dingen auch die spielerische Klasse ist da. Ich habe sogar das Gefühl, dass ein Philipp Sander im Tandem wirklich echt gut funktionieren kann, dass das bis dato eine deutlich weniger problematische Position geworden ist, die Doppel-Sechs, als sie es im vergangenen Jahr war. Also Sander hat mir wieder gut gefallen. Kevin Stöger ohnehin und auch Tim Kleindienst, auch wenn er jetzt nicht so richtig viele Abschlussszenen hatte, bis auf diese eine, wo dann Player fast abstauben konnte. Er war wieder so ein stetiger Unruheherd. Auch irgendwie in der 87. Minute turnt er da als Linksverteidiger noch rum. So nach dem Motto, ja, wenn es sein muss, mache ich auch das noch. Ne? Also das gefällt mir wirklich gut. Und dann, um so ein bisschen das große Ganze zu betrachten und so ein bisschen die Gesamtliga hier reinzunehmen, was wirklich positiv ist, und da, das liegt jetzt nicht an uns, aber die Liga ist wirklich nicht gut. Also ich glaube, wir können hier auch mit relativ wenig Punkten wieder relativ sicher am Ende zumindest drinbleiben. Was heißt wieder? Streich das wieder, aber wenn wir die 40 Punkte holen, dann sehe ich keinerlei Gefahr, dass wir irgendwie da in ärgste Nöte kommen. Und das sollte ja mit diesem Kader drin sein. Das ist so meine Sicht der Dinge gerade.
Definitiv, mit dieser Mannschaft sollte das absolut möglich sein, die Klasse zu halten. Du hast richtig gesagt, mir machen die Neuzugänge auch alle sehr viel Spaß. Dass Kleindienst da wirklich ackert und arbeitet, genauso wie Stöger auch, die bewegen sich halt gefühlt überall auf dem Platz. Sander dazu, der irgendwie unauffällig ist, zumindest aus dem Stadion heraus, der aber auch viel wichtige Meter läuft und viel fürs Spiel tut, gegen den Ball arbeitet. Das macht alles sehr viel Spaß und das sollte auf jeden Fall reichen, mit dieser Mannschaft in der Liga zu bleiben. Man hat ja gesagt, man möchte Platz 9 anvisieren, sage ich jetzt mal, dann müsste zumindest noch das Abwehrproblem ein bisschen in den Griff gebracht werden. Und Die andere Sache vielleicht, dass alle fit bleiben, weil da haben wir auch gerade eben in der Analyse schon gemerkt, wenn da entsprechende Spieler auf dem Platz sind, die halt nicht so gut harmonieren mit den anderen, dann wirkt sich das schon stark auf das Gesamtspiel von Borussia aus. Und so gesehen hoffe ich, dass wir da gut durchkommen, dass wir so weiterspielen, defensiv nicht diese Fehler weiterhin machen und dann sollten wir auch wann auch immer diesen Klassenerhalt dann feiern können.
Ja, und das Ziel des Vereins, das Ziel der Mannschaft ist ja sogar ein höheres, ne? Aber ich glaube, wir tun gut daran, kleinere Brötchen in diesem Rahmen zu backen und zumindest ist es ja eine gute Erkenntnis erstmal, dass es nicht zwangsläufig oder dass jetzt nicht so viel dafür spricht, dass es noch schlechter läuft als in der vergangenen Saison. Weder die Mannschaft noch hat sich die Liga verändert, eher sogar zum Schlechteren, würde ich behaupten. Dementsprechend, ich glaube, es ist eine gute Phase, um schlecht zu sein, die sich Borussia nimmt. Das ist so zu diesem Zeitalter generell zu sagen. Also es gibt hier schon das Potenzial, dass Borussia diese wirklich schlechten Jahre zumindest als Erstligist übersteht und dann vielleicht auch wieder ein bisschen wachsen kann. Weil das Fundament ist ja immer noch viel, viel größer als das von vielen anderen Vereinen, die da jetzt auch so ein bisschen mal durchgespült werden, irgendwie wie St. Pauli und Kiel, wie Darmstadt, wie Fürth, die alle jetzt mal erste Liga spielen, aber irgendwie ja nicht wirklich konkurrenzfähig wirken. Gut, an dieser Stelle sprechen wir jetzt über eine Mannschaft, die sehr konkurrenzfähig ist, und zwar Eintracht Frankfurt. Es geht zum ersten Mal in dieser Saison nach Frankfurt. Es wird ja dann im Oktober nochmal dort gespielt im Pokal. Es ist dann ja mit der Eintracht ein Gegner, der da mit Selbstvertrauen kommen wird. Die Eintracht hat zum Auftakt in Dortmund verloren, danach jetzt gegen Hoffenheim und in Wolfsburg gewonnen. Also der Start ist geglückt. Es wird ein Samstagabend-Topspiel geben um 18.30 Uhr in Frankfurt. Und wir haben eben über Torhüter gesprochen, ist auch ein Thema bei den Frankfurtern. Kevin Trapp hat sich verletzt in Wolfsburg, wurde dann gut vertreten von Caua Santos, der letztes Jahr aus Brasilien gekommen ist. Auch ein spannender Torhütertransfer, aber hat einen guten Eindruck gemacht, wird jetzt erstmal für die nächsten Wochen Trapp vertreten. Ja, ich bin gespannt auf den Auftritt unserer Borussia. Was ist da deiner Meinung nach möglich für uns am Samstag?
Ich glaube, das wird ein ganz schwieriges Spiel werden. Ich erinnere mich noch ungern an das letzte Auswärtsspiel in Frankfurt, in dem man eigentlich, ich würde fast sagen, 90 Minuten lang sehr gut mitgespielt hat, das Spiel dominiert hat in gewisser Art und Weise, weil man in Führung war und dann alles durch den Platzverweis von Wöber in die Binsen gegangen ist und dass man kurz vor Schluss noch diesen elendigen 2:1 Gegentreffer bekommen hat. Man muss sagen, die Lage hat sich jetzt zu dieser Saison hin nicht großartig geändert. Frankfurt ist definitiv noch der Favorit. Wir nehmen die Außenseiterrolle an und muss sagen, wenn wir da was mitnehmen wollen, dann müssen wir das so spielen wie jetzt in der ersten Hälfte gegen Stuttgart, aber dann über zwei Hälften defensiv stabil sein, keine Aussätze haben und offensiv dann die Fehler ausnutzen. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir da Punkte mitnehmen sollen. Also es wird sehr wichtig sein, da wieder hochkonzentriert zu Werke zu gehen.
Was ich gut finde, ist, dass der Ansatz der neuen Kleindienststöker, die sich da geäußert haben, schon in die Richtung geht. Ja, dann müssen wir es halt da wieder gut machen und punkten da idealerweise, um dann gegen Union Feuerwerk abzubrennen. Es ist für mich irgendwie eine Kommunikation, die klarer ist, die ein bisschen inhaltsvoller ist, die vor allen Dingen auch dann am Ende besser kritisierbar ist, weil man sich überhaupt dazu hingibt, auch mit klaren Zielsetzungen einzelne Spieler anzugehen. Auch nach Frankfurt zu fahren gegen einen Gegner, der eigentlich besser besetzt ist, der uns in den vergangenen Jahren überholt hat und nicht zu sagen, so dieses unsägliche, ja, wir wollen einen guten Ball spielen und mal gucken, was geht, so ungefähr. Ne? Das finde ich immer ganz, ganz schlimm und dementsprechend glaube ich, so ein Vibe, der kann natürlich helfen, um dann auch mal so eine Durchstrecke zu überwinden mit dieser unsäglichen Statistik, seit 2,5 Jahren keine 2 Spiele in Folge geholt zu haben, im Prinzip auch kaum Überraschungen geschafft zu haben in den vergangenen Jahren. Einfach mal 1-0 eklig in Frankfurt gewinnen. Das muss ja jetzt auch nicht unmöglich sein, aber es wirkt komplett so, als würdest du mir erzählen, wir werden nächste Woche mit SpaceX zum Mond geschossen. Weißt du, also das nervt so, dass das so unglaublich unrealistisch wirkt, obwohl es das eigentlich nicht sein müsste. Und dementsprechend mein Appell, genau diesen Vibe in die Kabine tragen, lieber Herr Kleindienst, lieber Herr Stöger, und dann ist da auch grundsätzlich was möglich. Denn es sind zwar nur 3 Punkte, die Bilanz ist negativ und trotzdem hat man das Gefühl, Borussia hat zumindest noch kein komplett schlechtes Spiel gemacht. Und man hat von den 6 Halbzeiten eher, ich sag mal, ja, 3,5, 4 gute. Also man ist da eher positiv. Anders als bei den Punkten. Würdest du mitgehen?
Also ich gehe damit, ich wollte noch kurz was anfügen zu dieser Stöger-Kleindienst-Sache, was mir gerade dazu eingefallen ist. Irgendwie hat man dann so den Eindruck, da fehlt eigentlich genau der Typ in der Abwehr, der diese ähnliche Mentalität mitbringt wie Kleindienst und Stöger. Dass wir da sagen könnten, wer auch immer wieder Mann da heißt, der macht eine klare Ansage und so spielen wir das jetzt eklig hier zu Ende. Der Typ fehlt irgendwie. Ich glaube, das würde noch mehr so bei den Fans noch was auslösen und auch noch für die Mannschaft was bringen, wenn genau da in dieser Position noch irgendwer wäre, der einfach diesen ähnlichen Tenor mitbringt, wie du es gerade gesagt hast, dass man da etwas holen möchte, dass man was wieder gut machen möchte, dass man gegen Union Berlin dann, wie gesagt, den Park zum Brennen bringen möchte und so weiter. Ich glaube, das ist so eine Essenz, die ich gerade aus deinen Worten mitgenommen habe. Da hätte man vielleicht noch jemanden haben müssen.
Ich unterschreibe den Appell, Borussia braucht einen Stöger und oder einen Kleindienst auch in der Defensive. Und vor allen Dingen brauchen wir jetzt natürlich dann irgendwann Punkte. Also schlechtes Szenario hatte ich aufgemalt nach Bochum. Wir verlieren gegen Stuttgart trotz einer guten Leistung, ist im Prinzip mehr oder weniger so eingetreten. Wir verlieren trotz einer passablen Leistung in Frankfurt, was möglich ist. Also es braucht schon eine wirkliche Top-Leistung, um dort was mitzunehmen. Und dann fährst du mit 3 Punkten gegen Union wirklich schon mit Druck in den Park. Ne? Also das wäre gut, wenn wir das verhindern könnten, mit einem Punktgewinn zumindest. Punkten, und das wäre jetzt die Überleitung, tun derzeit die anderen Teams der Borussia sehr, sehr gut, fast durch die Bank. Sprechen wir mal eben kurz über die U23, die gewonnen hat bei der zweiten von Schalke mit 1-0, Siegtor durch den Abwehrmann Leon Schwers. Nach dem 7. Spieltag in der Regionalliga West stehen starke 14 Punkte, also ein Schnitt von 2. Platz Nummer 5, und nächste Woche gibt es ein Heimspiel um 14 Uhr am Samstag gegen Rödinghausen. Die U19 richtig stark unterwegs, hat zum ersten Mal Punkte liegen gelassen. Allerdings im Topspiel gegen Bayer Leverkusen ist das natürlich möglich. 0-0 gespielt, weiter Tabellenführer mit 16 Punkten aus 6 Spielen. Die U17 gewinnt in Oberhausen 2-0, steht bei 9 Zählern aus 5, auch noch ungeschlagen. Jetzt nach diversen Unentschieden der zweite Saisonsieg. Aktuell noch etwas hinten dran hinter der Tabellenspitze. Man hat aber auch noch ein Spiel in der Hinterhand und es braucht einen Platz unter den ersten 3, um in dieser Qualifikationsgruppe dann den Sprung in die nächste Runde zu machen und um dann auch final um die deutsche Meisterschaft spielen zu können. Die Frauen in der zweiten Bundesliga, ja, passabel gestartet, 0-0 gespielt gegen Ingolstadt, heißt nach 3 Spieltagen 4 Punkte. Nächster Spieltag zu Hause wartet der SV Meppen. Und an dieser Stelle Haken hinter die U-Dienst und zum Abschluss vielleicht noch ein Thema, was wir nicht vergessen dürfen in der Rubrik Sonstiges. Es gab ja kurzfristig, ich sag mal, die Hoffnung, dass diese Personalie Schippers Nachfolge geklärt ist, aber Vanja Greuel wird es nicht und wir schätzen, dass es diese Woche dann aber etwas zu verkünden gibt. Also wir sind da jetzt einfach mal optimistisch, dass diese Personalie abgeräumt werden kann. Mal schauen, von wem, mit wem und ob wir dann über eine externe oder vielleicht auch nur so halb externe Lösung sprechen. Wir hoffen sicherlich per se auf einen voll externen, der da aufschlägt am Borussia-Pakt, oder? Wie geht's dir?
Ja, ich drücke da auch die Daumen, dass es ein externer wird.
Wäre auf jeden Fall gut, in diesem Verein da noch weiteren externen Input zu schaffen. Sind dann, wie gesagt, jetzt auch durch mit der gesamten Besprechung. Schauen mal, ob es dann eben nach Frankfurt auch da in der Personalie ein bisschen was zu besprechen gibt, ein bisschen mehr Details geliefert werden können. Nächste Woche gibt es dann diesen Podcast natürlich auch wieder, wie ihr es gewohnt seid. Das war der Pfostenbruch mit Jonas und mit mir. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt dran. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.